Die ganze Bibel, die wir hier haben, die über eine große Zeitspanne geschrieben wurde, von vielen verschiedenen Autoren, zumindest menschlichen Autoren, ist aber trotzdem das eine Werk Gottes, die in sich komplett zusammenhängt. Ja, das sehen wir schon daran, wenn wir die erste Seite oder die ersten zwei, drei Seiten aufschlagen, haben wir es von Gottes Schöpfung. Und wenn wir die letzten zwei, drei Seiten aufschlagen, haben wir es wieder von Gottes Schöpfung, aber von der Neuschöpfung, von der zweiten Schöpfung. Und das dazwischen beschreibt diese ganzen vielen Seiten und Kapitel, beschreiben nur, wie komme ich von dieser ersten irdischen Schöpfung in die zweite geistliche Schöpfung, in die himmlische Schöpfung. Das beschreibt letztlich nur dieser ganze dicke Teil dazwischen. Jesaja 55 ist ein Baustein, den sich der Heilige Geist erwählt hat, dass der da drin sein soll, uns diesen Weg zu zeigen. Wie komme ich von der ersten Schöpfung zur zweiten Schöpfung? Ich will heute über Jesaja 55 predigen und lese es gleich vor. Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Verdienst für das, was nicht sättigt. Hört doch auf mich und esst das Gute. Und euer Geist labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Siehe, ich habe ihn zu einem Fürsten für Völkerschaften gesetzt, einen Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen, wegen des Herrn deines Gottes und wegen des Heiligen Israels, denn er hat dich herrlich gemacht. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu seinem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht darin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, dass aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Statt der Dornsträucher werden Wacholderbäume aufsprießen. Und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Und es wird dem Herrn zum Ruhm, zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgelöscht wird. Ich bete noch. Vater, von deinem Ruhm und deinem herrlichen Bund wollen wir jetzt hören. Und ich bitte dich, Herr, gib uns allen ein hörendes Ohr, wie ein Jünger von dir hört. Schenk du bitte, ja, die nötige Ruhe und dass auch nichts ablenken darf. Und verherrliche dich bitte jetzt durch dein Wort an uns. Zu unserer Veränderung, zu unserer Freude und zu deiner Ehre. Amen. Meine Kapitelüberschrift über Jesaja 55 ist Bußruf zur Hinwendung zum Gnadenbund. Bußruf zur Hinwendung zum Gnadenbund. Und es geht zuerst in den ersten drei Versen um die Aufforderung zum Gnadenbund. Dann in Vers 4 und 5 das Versprechen des Gnadenbundes. Vers 6 bis 11 dann der Bußruf zum Gnadenbund. Und noch in den beiden letzten Versen um das Ergebnis des Gnadenbundes. Also die Aufforderung, das Versprechen, der Bußruf und das Ergebnis des Gnadenbundes. Darum geht es in Jesaja 55. Kurz, da wir jetzt als eine Einzelpredigt einfach in Jesaja 55 reinspringen, eine kurze Hinführung vom Kontext her. Wie ich ja am Anfang gesagt habe, geht's in der ganzen Bibel um diesen einen Retter, der uns von der ersten irdischen Schöpfung zur zweiten himmlischen bringt. Und es wird aufgezeigt, nicht das, was in uns steckt, sodass wir nach Werken gerettet werden. Es ist nicht dieser alte Werkebund, den Gott genauso gegeben hat. Nicht dieser kann uns mit ihm versöhnen, sondern nur der neue Gnadenbund. Ja? Aber dieser alte Werkebund, den Gott damals mit dem Volk Israel am Sinai geschlossen hat, der soll uns genauso hinführen. Der soll genauso uns diesen Weg aufzeigen. Er soll uns Hinweise geben. Ja, ob das durch die Opfer ist oder den Tempel oder die Priester, all diese Dinge sollen uns Hinweise auf diesen neuen Gnadenbund, wo sich das alles in Christus vereint, soll uns das geben. Gerettet werden konnte man aber schon immer nur durch den Gnadenbund. Den gab es seit Adam. Deswegen gab es einen Baum, oder nee, ich sag mal so, deswegen gab es zwei Bäume. Es gab nicht nur den einen Baum, sondern es gab auch den anderen, den der Christus symbolisiert. Ja, den Baum des Lebens. Symbolisiert den, der nachher gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das. Durch ihn hätte auch Adam und Eva damals schon das ewige Leben haben können. Und deswegen redet auch schon das Alte Testament viel von diesem neuen Bund, weil es ihn eben damals auch schon gab, auch wenn er so richtig erst in Jesus eingesetzt wurde. Die Leute damals haben halt vorwärts hin auf das Kreuz gelebt, wie wir halt heute rückwärts, rückblickend auf das Kreuz hin leben. Aber der Glaube, der gerettet hat, war schon immer der gleiche an den gleichen Retter. Jesaja, dieser Prophet, ist schon immer wieder auch schon als ein besonderer Prophet bezeichnet worden. Ja, nicht, dass jetzt Jesaja wichtiger wäre wie andere Teile des Wortes Gottes, aber es gibt ja schon Dinge, wo viele Menschen sagen, dass es so ein ganz besonderer Teil ist. Und ich denke, Jesaja gehört da wirklich dazu, der viel von diesem Heil redet, das es damals schon gab, aber erst so richtig in der Zukunft im messianischen Friedensreich dann erscheinen würde. Zum Beispiel hat der Jesaja diese bekannten Gottesknechtslieder, 5 an der Zahl, die ab Kapitel 42 beginnen und in Kapitel 53 so ihren Höhepunkt haben. Der Messias wird dort als einer beschrieben, der durchs Leiden hin zur Herrlichkeit gelangt. Und dann heißt es gleich danach, nach diesem Gottesknechtslied in Jesaja 53, heißt dann in 54 Vers 1 folgendes. Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Galater 4, Vers 27 zitiert genau diesen Vers und dort erklärt uns dann der Paulus, dass hier in dem Fall jetzt mit dieser Unfruchtbaren nicht das Volk Israel allgemein gemeint ist, ja, sondern allgemein das Volk Israel ist mit dieser Verheirateten gemeint. Sondern hier mit dieser Unfruchtbaren ist das wahre Volk Israel, das wahre Volk Gottes gemeint. Die Gemeinde aus allen Zeiten, von allen Völkern, wer eben durch diesen neuen Gnadenbund schon immer gläubig war. Damit ist diese unfruchtbare Frau hier gemeint, die sich freuen darf, weil sie auf einmal viele Kinder hat. Ja, obwohl sie noch nie geboren hat, hat auf einmal viele Kinder. Viele gehören auf einmal zu ihr. Wie kommt es? Durch das Heil des Messias. Und was ist das für ein Heil? Guck mal in Vers 10 von Kapitel 54 heißt es, denn Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von euch weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Dieses Heil ist ein unerschütterliches Heil. Das ist sicher für das Volk Gottes. Das wankt nicht. Und damit, mit dieser Aussage, mit dieser Freudenbotschaft, kommt Jesaja jetzt zu der Aufforderung, sich diesem Gnadenbund auch zuzuwenden. Und damit kommen wir in Kapitel 55 und ich lese uns nochmal die ersten drei Verse. Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Gott ruft hier alle Völker dieser Welt jetzt auf, zu ihm zu kommen und das Heil umsonst als ein Geschenk in Empfang zu nehmen. Es ist jetzt hier nicht einfach irgendwie eine normale Einladung, sondern es ist wirklich eher so eine befehlsartige Aufforderung. Ja, wenn wir mal Vers 7 bis 9 zum Beispiel lesen, ja, sagt dann Gott ganz klar auch nochmal, wo er diese Einladung, diese Aufforderung ausspricht. Da sagt er, der Gottlose verlasse seinen Weg, der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott sagt hier, dass er Gott ist. Und zwar heißt es, wenn jemand Gott ist, dass er höher ist als alles andere, sonst wäre er nicht Gott. Dann wäre er nicht drüber erhaben. Und weil er viel höher ist als alles, deshalb bittet er nicht auch einfach, oh bitte kommt doch alle zu mir, ich brauche das, ich bin so einsam oder was auch immer. Nein, sondern er befiehlt hier. Allerdings befiehlt Gott nicht als, ich sag mal übertrieben gesagt, als ein schrecklicher Tyrann, sondern er befiehlt mit einer freundlichen Werbung. Er wirbt freundlich auffordernd mit der Herrlichkeit seines Bundes. Und dafür nutzt er viele eindrückliche Bilder hier von Wasser, von Durst und erfrischendem Wasser, von Hunger und von richtig gutem Essen. Wie kriegen wir diese Dinge normalerweise? Ja, richtig gutes Essen, richtig erfrischende Getränke. Naja, wenn wir es nicht gerade daheim haben, gehen wir in den Laden und kaufen es, oder? Geben dort unser verdientes Geld ab und kriegen es dann. Oder vielleicht jetzt gerade in der Sommerzeit haben wir es selber im Garten angebaut und können dann richtig gute, leckere Tomaten, wie sie kaum ein Laden bietet, können wir essen. Aber da haben wir dann auch manche Arbeit, vielleicht sogar Schweiß reingesteckt. Aber ist es bei Gott auch so? Kann man sich die Dinge, die Gott uns gibt, auch kaufen, wie ich jetzt halt in den Laden gehe und es kaufe? Mit welchem Verdienst denn? Ja, was habe ich bei Gott verdient als ein sündiger Mensch? Nichts, oder? Zumindest nichts Gutes. Also eigentlich haben wir nur verdient die ewige Strafe in der Hölle, nicht das Gute. Und Gott weiß das. Und er zeigt, dass es aber auch einen anderen Bund gibt. In dem Bund kann es dann heißen, kauft ohne Geld. Wie geht es, dass wir es umsonst bekommen? Also wenn ich jetzt in den Laden gehe und ich habe den Einkaufskorb voll, am besten sogar zwei, richtig voll, gehe dann an die Kasse und will das umsonst haben, dann kommt gleich mal, nee, stopp, so läuft es hier nicht. Oder? Also ich hoffe, ihr habt es noch nie ausprobiert, aber ich kann mir es gut vorstellen, dass da nicht einfach jemand zugucken würde, wie wir das umsonst mitnehmen. Aber wenn wir jetzt jemanden richtig Reiches kennen, der diesem Laden schon im Voraus 1 Milliarde Euro gezahlt hat, für dich, personalisiert, und du bist dann in diesem Laden bekannt, ja, hängt dann wahrscheinlich an jeder Kasse irgendein Bild von dir, wenn der kommt, das ist genau der, dann kannst du da einfach durchlaufen und es umsonst mitnehmen, egal was du willst. Weil dieser Milliardär, der hat ja schon gezahlt. Und diese Milliarde, also die wird nie leer. So viel kannst du gar nicht kaufen, dass du, also zumindest nicht in einem Supermarkt, dass du für 1 Milliarde einkaufst. Da kannst du dein Leben lang einkaufen. Hört sich schön an, oder? Vers 2 fragt deswegen genau, weil sich das eigentlich so schön anhört und Wahrheit ist, fragt Vers 2, warum wiegt ihr aber Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Vers 2 fragt, warum nimmst du dieses Schöne nicht an? Warum tust du es nicht genauso? Warum schuftest du für was, was dich gar nicht satt machen kann? Oder deinen Lebensdurst stillen, obwohl es doch du das alles umsonst haben könntest. Aber so sind wir Menschen, gell? Wir wollen schuften für unser Heil, weil dann haben wir was vorzuweisen und können wir die Ehre bekommen und es geht um uns. Und wir sind halt wir zentriert, ich zentriert, uns zentriert. Auf jeden Fall geht's um mich selbst. Aber was sagt Gott hier? Hör doch auf mich, sagt er in Vers 3. Hör auf mich, denn dein Plan, der wird nicht funktionieren. Das klappt nicht. Was sollen wir denn hören? Wo sagt Gott hier, hör auf mich? Wir sollen darauf hören, was er dann sagt. In Vers 3, von einem ewigen Bund, der irgendwas mit dem König David zu tun hat. Und zwar ist dieser Bund getreu den unveränderlichen Gnaden an David. Gnade, das Wort, das hier steht, oder Gnadenerweise, aber ist egal, es steht immer das gleiche Wort vom Hebräischen her, ist Chesed. Und dieses Chesed, das kann man in vielerlei Richtungen übersetzen. Als Gnade, als Treue. Ich würde vielleicht so die allumfänglichste Übersetzung in einem Wort, würde ich sagen, ist Bundestreue. Die Bundestreue meint eigentlich dieses Wort Gnade in der Bibel. Gottes Gnade ist es, dass er seinem Bund treu ist. Wenn wir das verstehen wollen, müssen wir uns kurz diesen Bund anschauen. Diesen Bund Gottes mit David, der steht in 2. Samuel 7. Dass wir dann sehen können, okay, bei was ist denn Gott treu? 2. Samuel 7 beschreibt diesen Bund Gottes mit David, als David ein König war und die Bundeslade dann auch in Jerusalem war, also das Priestertum und das Königtum jetzt an einem Ort, letztlich noch nicht vereint, aber trotzdem an einem Ort gemeinsam war, heißt es dann in Vers 12 bis 14, sagt Gott zu David, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Scheint ja alles wunderbar auf den Salomo zu passen, der dann auch König wurde, der dann den Tempel für Gott gebaut hat, wie hier angekündigt. Und es bezieht sich in einer Linie natürlich auch auf ihn. Aber Hebräer 1, Vers 5 zitiert genau diesen Vers und sagt, dass es hier nicht nur um Salomo geht, sondern dass es hier in letzter Linie um den Messias geht. Ja, den größeren Salomo, den wahren König. Und Apostelgeschichte 2, Vers 30 spielt genauso auf diesen Vers an und sagt, dass David sogar schon wusste, dass diese Verheißung auch typologisch dem Messias gilt. Und somit ist dieser ewige Bund, den Gott hier mit dem David geschlossen hat, dieser ewige Bund, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David, ist das Evangelium des Messias. Die gute Nachricht, dass ein Retter kommt, was sich dann in Jesus erfüllt hat. Und dass dieser Retter, dieser ewige Sohn Gottes sein wird, der hier angekündigt ist, der den wahren Tempel baut, der wahre König ist und der ein ewiges Königtum hat und deswegen auch einen ewigen Bund begründet. Das, was sich bei dem David schon irdisch gezeigt hat, wird dann im Herrn Jesus ewig sein und da wird Gott treu sein und es wird nicht umstürzen können. Auch nicht durch die Sünde eines David oder eines Salomo oder wem auch immer. Und auch nicht durch unsere Sünde. Sagt dann Gott weiter. Ja, wenn der dann ungehorsam sein wird, dann werde ich ihn zwar züchtigen, aber ich werde niemals von ihm ablassen. So ist dieser Bund. Da ist Gott treu. Das war also die Aufforderung zum Gnadenbund. Jetzt Vers 4 und Vers 5 haben wir das Versprechen des Gnadenbundes. Er sagt, siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen, wegen des Herrn, deines Gottes und wegen des Heiligen Israels, denn er hat dich herrlich gemacht. Um das Ganze jetzt noch herrlicher und einladender zu machen, redet Gott jetzt über diesen Messias und gibt ihm dann auch noch ein Versprechen. In Vers 4 heißt es ja, dass Gott ihn zu einem Zeugen, Fürsten und Gebieter für viele bzw. alle Völker macht. Mit ihm ist jetzt nicht mehr der David gemeint, ja, denn der David, der war natürlich zu der Zeit schon lang gestorben, sondern dieser eine Nachkomme von dem David, der schon im Davidsbund angekündigt war, dem diese Prophezeiung gilt, der ist jetzt gemeint. Er ist der Gebieter von allen. Und zu ihm redet Gott dann auch ganz konkret in Vers 5 und gibt ihm ein Versprechen und sagt, eine Nation wird zu dir laufen. Eine Nation, die dich vorher nicht kannte. Und damit ist nicht das Volk Israel gemeint, ja, weil theoretisch hätten die ihn kennen sollen. Die hatten genug von ihm gehört, dass sie ihn kennen konnten. Ja, viele hat es dann zwar nicht interessiert, aber sie hätten ihn kennen können. Zumindest in der Theorie kannten sie ihn, auch wenn sich es in ihrem Leben nicht gezeigt hat. Also allein das Volk Israel ist damit nicht gemeint. Es sind jetzt aber auch nicht irgendwie einfach nur die ganze Welt, also alle Völker gemeint, weil hier steht ja ausdrücklich eine Nation. Was ist diese Nation? Es ist dieses eine Volk aus allen Zeiten, das schon immer zu Gott gehört hat. Diese eine Gemeinde der Gläubigen, die aus dem Volk Israel ist und aus den Heiden, dieses eine Volk zusammen. Und dieses wird Gott dem herrlichen Messias geben. Dieses Volk bereitet er für ihn vor und sagt, ich gucke danach, dass dieses Volk zu dir laufen wird. Ich gebe es dir. Das ist das Versprechen des Gnadenbundes. Gott verspricht, und zwar erstmal verspricht er es seinem Sohn. Er verspricht, dass ein Volk kommen wird, wenn der Messias ruft. Die meisten vom Volk Israel, die waren nicht gekommen. Die meisten, die wir heute kennen, kommen nicht, oder? Aber weltweit gesehen, sagt Gott trotzdem, zu dem neuen Bund werden viele kommen, sodass sich ein ganzes Volk bildet für Christus. Und die werden dann auch sicher sein bei ihm und die werden sicher bei ihm bleiben, wie wir vorher in Kapitel 54, Vers 10 gelesen haben. Weil dieses Heil, das sie bekommen, ein Heil ist, das von Gott erarbeitet wurde. Das nicht wankt, das nicht brüchig ist. Das nicht irgendwie so labil ist wie das, was wir erarbeiten. Das ist sicher und es wankt nicht. Das Versprechen des Gnadenbundes ist, es werden welche kommen und es gibt Heilsgewissheit. Das ist das Versprechen im Gnadenbund. Es gibt Heilsgewissheit, weil Gott uns hält und wir es nicht selber tun müssen. Das hat Gott seinem Sohn versprochen. Und wenn Gott schon nie ein Versprechen bricht, wird er seinem Sohn gegenüber auf jeden Fall nicht brechen. Und deswegen kommt jetzt in Vers 6 bis 11 aber der Bußruf zum Gnadenbund. Denn man gehört da nicht einfach automatisch dazu, sondern muss Buße tun. Wenn wir mal gesamtbiblisch das uns angucken, dann heißt Buße tun Folgendes: meine Sünden erkennen vor Gott, anerkennen, dass Gott auch Gott ist und das Ganze bestimmt, was Sünde ist und was nicht, und nicht ich das bestimme, dann erkenne ich meine Sünde, ich kehre davon um, beziehungsweise zuerst denke ich mal da um, dass es eben falsch ist, dann kehre ich um davon, kehre um zu Gott, hasse diese Sünde und lasse sie. Zumindest will ich sie lassen. Nicht, dass ich das für immer schaffen werde, aber zumindest will ich sie lassen. Das bedeutet letztlich gesamtbiblisch Buße tun. Und das meiste eben davon zeigen uns jetzt diese Verse auf und beschreiben diesen Bußruf zum Gnadenbund. In Vers 6 beginnt es, dass Gott sagt, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Also ihn suchen, ihn anrufen. Vers 7, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Also von Sünden zu Gott umkehren, nachdem man ihn gesucht hat. Warum? Denn er ist reich an Vergebung. Und wo gibt es schon das? Ja, in unserer gnadenlosen Welt. Manchmal unter Freunden. Ich hoffe schon öfter unter Christen. Aber doch selbst da auch nicht vollkommen, oder? In dieser Welt niemals gibt es so viel Vergebung. Aber was sagt Gott von sich in Vers 8 und 9? Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege, meine Gedanken als eure Gedanken. Er sagt letztlich, ich bin so viel anders als ihr. Völlig anders. Und deswegen ist es bei ihm auch anders wie bei uns Menschen. Gott ist anders wie wir und es ist gut. Er sagt, er hat andere Gedanken wie wir, Gedanken der Gnade und der Vergebung. Er hat einen anderen Weg, wie wir ihn gehen könnten. Ja, ein Weg, der Sünder ruft, der seine Feinde sogar zu sich ruft und Frieden anbietet. So ist wirklich nur Gott. Und er wird mit seinem Weg auch Erfolg haben. Denn er hat schon in Vers 4 und Vers 5 dem Messias versprochen, dass es so sein wird. Und Gott hält seine Versprechen. Und jetzt in Vers 10 und 11 zeigt er dann diesen Weg auch auf in der Metapher. Und sagt, wie der Regen vom Himmel runterfällt und auch der Schnee und nicht dann wieder zum Himmel zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, befruchtet sie und sie sprießen lässt, sodass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. Genau so wird es mit meinem Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Ja, wie der Regen oder wie der Schnee vom Himmel runterfällt und nicht wieder abdreht, kurz bevor die Erde erreicht und wieder hoch in den Himmel geht. Ja, also es passiert wirklich, denke ich mal, sehr, sehr selten, wenn überhaupt. Der verschwindet nicht wieder im Himmel, sondern der kommt runter und dann macht er genau das, was er soll. Er befeuchtet die Erde, dass es wachsen kann. Und so sagt Gott, so ist auch mit seinem Wort. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, kurz bevor es das Ziel erreicht hat, sondern es wird ausführen, was mir gefällt, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort wird das bewirken, für was es geschickt worden ist. Und auch wenn sich viele Intellektuelle dieser westlichen Welt darüber lustig machen, und auch wenn manche Theologieprofessoren meinen, dieses Wort zerreißen zu müssen, oder auch wenn dein Nachbar meint, dass dieses Wort ihm eh nichts zu sagen hat und er eigentlich gar nicht darüber schwätzen will, Gottes Wort wird bewirken, was ihm gefällt. Denn Gottes Wort ist Gottes Mittel, wie er zu seinem Ziel kommt. So ruft er Menschen zur Buße. So kommen Menschen dann zu diesem Heil. Und so wird das Volk des Messias gebaut. Und so erreicht Gott dann sein Versprechen und seinen neuen Bund. Hauptsächlich eben durch sein Wort. Deswegen predige ich es, deswegen predigen wir es hier in der Gemeinde. Predigen wir Gottes Wort. Und wir alle dürfen diesem Wort hier, wir dürfen dem vertrauen, denn es wird das ausführen, was Gott will. Und deswegen gebt's weiter, predigt dieses Wort. in eurer Nachbarschaft, unter den Kollegen, in der Familie. Predigt es. Zu irgendwelchen Fremden, die ihr trefft, auf der Straße, sonst wo. Gebt dieses Wort weiter. Denn Gott hat einen Weg bestimmt. Und der ist dieses Wort. Und bei denen, wo es will, wird er zum Ziel kommen. Und Menschen werden umkehren zu Gott. Sie werden Buße tun, wie es Gott hier auffordert. Wie sieht dieses Ziel aus? Noch der letzte Punkt. Vers 12 und 13. Das Ergebnis des Gnadenbundes. Dieses Ziel, zu dem Gottes Wort dann auch bei denen, die Gott vorherbestimmt hat, kommt. Wie sieht da dieses Ziel aus? Der Westminster Katechismus von 1647 beginnt mit folgender Frage. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Und gibt dann folgende Antwort. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist genau das, was hier deutlich wird. Das Ergebnis des Gnadenbundes, hier in Vers 12 und 13. Ja, in allem soll Gott geehrt werden, auch mit diesem Gnadenbund. Guckt euch mal den letzten Teil von Vers 13 an. Und es wird dem Herrn zum Ruhm, zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgelöscht wird. Es wird Gott zum Ruhm sein, Gott zur Ehre, Gott zur Verherrlichung. Aber diese Verherrlichung hat auch unsere Freude zur Auswirkung. Ja, das ist dieser andere Teil der Antwort von Westminster. Die sagt, und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gucken wir Vers 12 und der erste Teil von Vers 13. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Statt der Dornsträucher werden Wacholderbäume aufschießen und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Denn wenn ich in Gott meine Freude habe, ja, erfreue ich mich an dem Ewigen, an was Ewigen, das nie zu Ende geht und somit auch nie langweilig wird. Und deswegen wird meine Freude dann auch nie enden. Und ich habe die Freude an Gott. Das heißt, ich habe die Freude an dem Höchsten im Universum dorthin gehängt. Eine größere Freude kann es nicht geben, wenn ich das Größte im Universum daran meine Freude hänge. Und das ist das Ergebnis des Gnadenbundes. Freude an ihm. Ja, wenn ihr umgekehrt seid zum Gnadenbund, Buße getan habt, dann könnt ihr in Freude ausziehen, in Frieden geleitet werden und wird sich drumherum wird Freude sein. Das heißt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es ist eine Freude da, weil ich weiß, ich bin mit Gott im Frieden, mit ihm im Bund. Und das trägt dann durch. Ja, es gibt Christen, die können auch trotzdem verzweifeln. Es kann schlimme Dinge geben, aber selbst da darf ich wissen, wer in Christus ist, den hält Gott. Den hält er. Fassen wir zusammen. Im Gnadenbund mag ich sagen, erfreue dich an deinem Heil, wenn du das hast. Erfreue dich daran. Denn es gibt eine ewige Freude und einen Frieden, ähnlich wie wenn dann im Bilde die Natur wieder erblüht, sich erfreut, weil dann ist es nicht mehr wie nach dem Fluch vom Sündenfall, seitdem es halt Dornen und Disteln gibt oder wie hier heißt es Brennnesseln, sondern dann kehrt sich das Ganze wieder um. Ja, es schießen Wacholderbäume auf oder Myrte hier im Bild gesprochen. Es kehrt das Ganze vom Sündenfall um, wenn ich in diesem Gnadenbund bin. Es kehrt sich nicht hier auf dieser Welt um. Ja, in meinem Garten werden trotzdem noch Dornen und Disteln wachsen. Aber es kehrt sich bei mir um. Denn diese erste Schöpfung, wie ich am Anfang gesagt habe, ist ja eine irdische. Da gibt es irdische Dornen und Disteln. Aber die zweite Schöpfung, in die ich mit diesem Bund komme, ist keine irdische Schöpfung, sondern eine geistliche. Und da wird sich bei mir dann, werden sich bei mir diese Dornen und Disteln umkehren in herrliche Pflanzen. Und dazu vertraue aber auch nur noch auf die Gerechtigkeit in Christus. Ja, nicht auf deine eigene. Weil für deine eigene musst du ständig arbeiten, musst ständig gucken, dass du irgendwie weiterhin dich da antreiben kannst. Und du wirst viel Geld ausgeben für was, was dich nicht sättigt, weil du nie dahin gelangst. Aber in Christus darfst du dich daran freuen und auf ihn, auf seine Gerechtigkeit vertrauen. Und dann darfst du dich auch freuen an der Gewissheit dieses Heils. Weil es eben nicht an dir liegt, sondern weil Christus und sein Bund unverbrüchlich ist. Der kann nicht gebrochen werden, der hört nicht auf. Da bist du sicher. Freu dich daran. Aber wenn du noch nicht dazugehörst zu diesem Bund, dann kehr um. Wenn du immer noch versuchst, dir dieses Heil und diese Freude selber zu erarbeiten, dann rufe ich dich zur Buße, zur Umkehr mit den Worten: Such den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Wenn wir jetzt gleich das Abendmahl haben, dann denkt man genau daran, an diesen neuen Bund, an diesen Gnadenbund, in dem Gott uns es umsonst anbietet. Ja, es heißt hier Wein und Milch. Bietet er umsonst uns an. Im Abendmahl denkt man mit Wein oder mit Saft und Brote dran. Aber was Gott uns Gutes gibt, umsonst gibt in Christus. Wir denken an diesen Gnadenbund und danken Gott, dass er uns dazugerufen hat. Wir danken ihm, dass er uns diese Buße geschenkt hat und freuen uns, dass es ein ewiges Heil ist und wir Heilsgewissheit haben dürfen. Amen.